Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen nahtlos weiter. Andreas Bühl, CDU. Wer möchte die erste Frage stellen? Henry.
Ich wusste es.
Ich habe keine.
Sehr gut. Dann habe ich eine. Wir haben heute Morgen ein Urteil des Verfassungsgerichts gehört, wo jetzt nochmal der Ausschluss von Extremisten bestätigt worden ist. Er hat jetzt gerade nochmal sehr deutlich gemacht, dass er das alles ganz schön, dass er das alles nicht mag und dass er da eine Grundsatzkritik hat. Er glaubt, dass die Justiz eine Schlagseite hat, dass die AfD das alles anders machen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Sehen Sie auch vor dem Hintergrund solcher Äußerungen den Bedarf, die Justiz in Thüringen noch resilienter gegen Extremisten zu machen, als sie das im Moment ist? Oder reicht das, was wir haben?
Na, was man, glaube ich, schon mal sehr ernst nehmen muss, ist die Aussage von Herrn Höcke, dass er alles anders machen würde. Weil das ist ja im Endeffekt das, was ich hier auch bei Besucherrunden und Ähnlichem höre, wenn die AfD dort mit drin sitzt. Glaube ich, ganz, ganz anders umgehen würde mit diesem Verwaltungsapparat, ihn auf ideologische Linie versuchen zu bringen. Ich glaube, da müssen wir uns keine Illusion hingeben. Und wenn man mit Akteuren in Sonneberg spricht, hat man den Eindruck, dass das ja dort, wo die AfD schon administrative Verantwortung hat, durchaus auch schon passiert. Ich finde erstmal gut, dass das Verfassungsgericht sich heute klar bezogen hat, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung zählen muss für diesen juristischen Vorbereitungsdienst. Und ich kann auch gar nicht nachvollziehen, warum die AfD dort ein Problem mit hat, weil bei anderer Stelle betonen sie doch immer, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung für sie kein Problem darstellen würde. Das ist für mich ja im Grunde nur ein Ausdruck dessen, dass es scheinbar doch ein Problem gibt an dieser Stelle und sich die AfD dort nicht hinter diese Grundwerte versammeln kann. Von daher ist die Aufregung unter dem Gesichtspunkt getroffene Hunde bellen schon sehr deutlich und sollte man für sich da auch so antizipieren.
Trotzdem nochmal die Frage, weitere Schritte, noch andere Dinge, die man in Gesetze reinschreiben muss, ins Richtung Staatsanwältegesetz, ins Juristenausbildungsgesetz, um das noch resilienter zu machen?
Naja, Resilienz besteht ja oder entsteht ja dadurch, dass Menschen diese Gesetze leben und umsetzen. Und Herr Höcke hat ja auch klar angedroht, wenn Sie hier in Regierungsverantwortung sind, dann werden Sie Gesetze ändern. Das heißt, es bringt uns überhaupt nichts, was in Gesetze zu schreiben, wenn man diese Gesetze dann einfach wieder ändern kann. Das Grundgesetz unserer Verfassung lebt davon, dass es Menschen gibt, die das Ganze mit Leben füllen. Und das ist das, auf was wir auch auf allen Ebenen drängen müssen, dass die Gesellschaft eben diesen Rahmen auch verteidigt und dass die Gerichte das verteidigen. Umso wichtiger ist es, dass wir eben eine unabhängige Justiz haben, dass wir Verfassungsrichter haben, die das unabhängig durchsetzen und die damit auch einen berechtigten Widerpart zu dem, was die anderen Institutionen des Staates machen, bilden. Und da, denke ich, sind wir eigentlich ziemlich gut aufgestellt.
Markus.
Eine Nachfrage, Herr Bühl, dass man in Sonneberg schon sehen könne, dass da, wo es in der AfD-Land vertritt, der Verwaltungsrat in deren Sinn verändert wird. Können Sie das sagen, was Sie da konkret dazu?
Ich will da jetzt nichts konkret sagen, weil ich das Gefühl habe, dass, wenn man was konkret sagt, Menschen direkt in Nachteilssituationen kommen könnten. Aber was mir gespiegelt wurde neulich erst wieder, als ich mit Trägern der Jugendhilfe dort gesprochen habe, dass man ganz bewusst versucht, die jetzt in der politischen Linie nicht der Führung des Landratsamtes entsprechen, die zu diskreditieren oder in Nachteilssituationen zu bringen. Aber tiefer will ich hier nicht einsteigen. Es geht konkret um Akteure, die vom Landratsamt und Entscheidungen des Landratsamts abhängig sind.
Weitere Fragen von euch. Wir bleiben erst noch mal kurz bei dem Themenbereich Justiz, beziehungsweise das Urteil von Herrn Höcke. Okay, kriege ich nicht. Weitere Themen, die euch interessieren.
Ja, vielleicht dann doch jetzt mal Doppelhaushalt. Wie sieht es denn aus mit dem Doppelhaushalt, Herr Bühl? Wie sind die Gespräche mit der Linken verlaufen? Wie ist es um die Mehrheit gestellt? Was haben Sie den Linken jetzt schon zugesagt?
Haben Sie Geldkoffer mitgebracht?
Ist nichts mehr drin. ja, also wir haben einen wirklich straffen Dezember vor uns. Vielleicht kann ich die Frage auch gleich als Einstieg nehmen. da nochmal darauf hinzuweisen. Wir haben ja nächste Woche das Plenum erstmal. In dem Plenum werden wir ein großes Bildungspaket haben. Das Freie Schulengesetz wird auf der Tagesordnung stehen, wo wir eben Erleichterungen für freie Schulen möglich machen, auch bürokratische Erleichterungen. Wir werden das Erwachsenenbildungsgesetz haben. Dort gibt es ja auch, gab es im Arbeitskreis oder im Ausschuss entsprechende Einigung, auch mit Blick darauf, dass wir die Dinge der Linken noch mit berücksichtigt haben und wo auch die Linke im Übrigen schon beim Haushalt mitmachen wird, nämlich eine bessere Untersetzung dieser Ausfinanzierung der Erwachsenenbildung. Da haben wir also schon mal ein gemeinsames Interessenfeld auch in Richtung Linke. Wir werden das Dienstrecht, auch da sind wir uns gemeinsam einig, anpassen, dass wir den öffentlichen Dienst attraktiver machen. Und danach werden wir dann ein Sonderplenum zum Thema Bürokratieabbau haben. Also wir werden den Scheinwerfer explizit auf das Bürokratieabbaugesetz mit 23 Gesetzen lenken. Das wird am 10.12. stattfinden, wo wir am 10.12. zum Thema Bürokratieabbau explizit nochmal sitzen werden. Und dann kommt der Haushalt am 17. und 18. Dezember. Dass wir den 17. und 18. Dezember erreichen, dazu ist es zwingend nötig, dass wir bis zum 4.12. einig werden und am 11.12. das im Hufa abstimmen. Die Gespräche laufen intensiv. Die letzten Tage sind wir da wirklich sehr, sehr kleinteilig unterwegs. Allerdings kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen weißen Rauch vermelden, weil wir wirklich um jede Position ringen, aufgrund dessen, dass eben das Geld sehr, sehr begrenzt vorhanden ist. Wir haben klargemacht, auch gegenüber der Linken, dass für uns diese Säule, die wir letzte Woche auch gesagt haben in der Pressekonferenz, der finanzpolitischen Solidität eine ist, an der wir nicht rütteln können. Wir brauchen mindestens 400 Millionen Euro für die Steuer, von den Steuermehreinnahmen, die wir in die Rücklage packen. Und in diesem Kontext bewegen sich natürlich die Gespräche, plus natürlich Dinge, die die Linke beantragt hat, die mit unserer inhaltlichen Zielstellung natürlich sehr weit auseinander liegen. Und es wird sich zeigen, ob wir zu einer Lösung kommen. Das wäre sehr erstrebenswert. Ich will das nochmal an der Stelle sagen. Das Land braucht Sicherheit. Das Land braucht 2 Jahre für die ganzen Verbände im Land Sicherheit. Und ich will an der Stelle auch nochmal in Richtung Linke appellieren, dass die Opposition, insbesondere die, die sich als konstruktiv versteht, dort auch eine staatspolitische Verantwortung hat, der es gilt, gerecht zu werden, und dass wir uns entsprechend auch konstruktiv in Richtung Linke zeigen, aber es zum Schluss natürlich immer eine Frage des Kompromisses ist.
Also will ich nochmal 2 Nachfragen organisatorischer Art stellen. Der 10.12., dieses Bürokratieabbauplenum, das wird auch ein Sonderplenum?
Das wird auch ein Sonderplenum sein, weil wir dort mehrere Anträge, wir haben das Gesetz, wir werden noch einen Antrag machen, und es wird dort auch dann eine Regierungserklärung geben, so haben wir das
vorgesprochen. Das heißt, wir haben jetzt das Plenum, wir haben am 10.12. Sonderplenum, am 17. und 18. genau, auch nochmal ein Sonderplenum, also 3
Es schiebt sich halt jetzt sehr viel, was in den Monaten vorher angearbeitet wurde, da rein. Und wir wollen das aber alles noch entsprechend auf den Weg geben und dann auch zu Beschlüssen kommen.
Jetzt können Sie noch keinen weißen Rauch verkünden, aber Sie haben ja jetzt mit den Linken zusammengesessen, mehrfach nach dem, was man so hört. Was sagt denn Ihr Bauchgefühl? Ist das noch möglich oder wird es am Ende vielleicht nicht klappen? Ich weiß, es ist nichts geeint, solange alles geeint ist. Den Satz können wir schon mal streichen.
Also wir haben an vielen Punkten sind wir uns, glaube ich, schon näher getreten, aber wie es immer in Verhandlungen so ist, die wirklich schwierigen Punkte, die kommen ganz zum Schluss.
Was sind
und
denn
die wirklich schwierigen Punkte, die werde ich Ihnen jetzt hier nicht nennen, die wirklich schwierigen Punkte kommen zum Schluss, und es wird sich die Frage stellen, ob man den Knoten zerschlagen bekommt oder nicht.
Ja.
Emma, brauchst du noch?
Ich wollte kurz einhaken, weil Sie ja am Anfang auf das Freischulengesetz abgehoben haben, und da kann ich mich erinnern an eine Pressemitteilung der Linke nach dem Bildungsausschuss, glaube ich, in der vergangenen Woche, und da stand drin, der Finanzierung der freien Schulen, wie die CDU es will, stimmen wir nicht zu. Hat sich das verändert? Also gehen Sie davon aus, dass es dafür eine Mehrheit geben wird? Hat jetzt mit dem Haushalt nichts zu tun, steht jetzt ja auf der Tagesordnung, aber...
Naja, also das Thema steht auf der Tagesordnung fürs Plenum. Die Linke wird sich damit beschäftigen müssen, ob sie bereit ist, dort praktisch dagegen zu stimmen. Wobei ja gestern erst eine Pressemitteilung, wenn Sie mit Pressemitteilung der Linken anfangen, will ich nochmal auf eine Pressemitteilung der LAG Freie Schulen hinweisen, die ja explizit nochmal darum geworben haben, dass das, was wir vorgestellt haben, kommen muss und dass die Linke von ihren Sondervorstellungen an diesem Zeitpunkt absehen soll, weil sie eben nicht bis zum Ende durchdacht sind. Und das ist ja genau das, was wir der Linken auch anbieten, zu sagen, wir beschließen das jetzt und wir werden uns mit den Vorstellungen, die ihr habt, dann in einem intensiveren Prozess auseinandersetzen. Und genau darin bestätigt uns ja die LAG-freie Schulen, die sagt, wir brauchen jetzt erstmal diese Sicherheit. Und wenn man ein grundsätzliches Umsteuern, das ist ja das, was die Linke will, sie will dieses ganze System grundsätzlich umsteuern, dann kann man das nicht mal zwischen Tür und Angel machen. Und ich bin guter Hoffnung und appelliere auch da nochmal doch auf den Rat und auf die Äußerungen der LAG-freie Schulen zu hören und dabei den Linken auch nochmal drüber nachzudenken, ob nicht der Weg, wie wir ihn als Kompromiss angeboten haben, der bessere ist. Und dann werden wir sehen, ob uns das gelingt bis nächste Woche.
Wäre das dann nicht auch nochmal Teil dieses, also wenn wir als Linke jetzt schon mal dazu stimmen, dann hätten wir aber gerne im Haushalt noch ein bisschen mehr? Oder?
Das ist eine Frage der Verhandlungen, die ich aber jetzt hier nicht sehe, weil ein komplettes Umsteuern dieser freien Schulengeschichte ist so fundamental, dass wir das auch gar nicht bis nächste Woche hinbekommen. Und uns insbesondere die Träger der freien Schulen sagen, wir brauchen jetzt dieses Gesetz, ihr könnt jetzt nicht dieses Gesetz noch mal Monate vertagen. Und das wäre ja die Folge, was, wenn wir auf den linken Vorschlag eingehen würden, passieren würde, dass wir dieses Gesetz noch mal vertagen müssten. Und da geht Sicherheit vor fundamentalen Änderungen.
Ich habe noch eine Frage zu dem Dienstrecht, was Sie gerade angesprochen haben, was Sie noch mal ändern wollen, den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. Ich formuliere es mal ganz banal, der öffentliche Dienst ist gerade in Thüringen, gerade im Vergleich mit der Privatwirtschaft, für viele Leute ja sehr attraktiv. Es gibt inzwischen Studien dazu, die sagen, wirtschaftliche Unsicherheit gehen die Leute sowieso eher in den ÖD. Was wollen Sie denn jetzt noch oben drauf packen, damit es noch schön wärmer wird im öffentlichen Dienst?
Ja, wärmer ist, glaube ich, nicht der richtige Punkt. Es geht ja immer darum, wen sprechen wir an, in welchen Positionen. Und ich habe ja selbst mein Studium an der Verwaltungsfachhochschule gemacht und ein Thema, was viele dort bewegt, ist die Durchlässigkeit im System. Aufgrund dessen, dass das Beamtenrecht halt sehr starr ist, fängt man meinetwegen im gehobenen Dienst an, im Verwaltungsdienst und kommt dann sehr schlecht, kann sich schlecht weiterentwickeln. Und das ist für Menschen natürlich, die sich ein Leben lang binden sollen, irgendwie eine schlechte Perspektive, dass man weiß, irgendwann ist Schluss. Ja? Und dass Leistung im Endeffekt nichts zählen kann, dass man sich dort besser und schneller weiterentwickelt. Und das ist eine Fragestellung, die wir mit dem Dienstrecht anfassen wollen, dass eben die Durchlässigkeit zwischen den Laufbahnen besser wird und dass wir damit auch eine Attraktivität für junge Menschen finden, die, muss man ja ehrlich sagen, das sehen wir bei der Polizei auch. Ich habe mich damals entschieden mit einer, sagen wir mal, lebenslangen Perspektive, ist für viele Menschen das gar nicht mehr so attraktiv ist. Die sagen, ich will mich nicht ein Leben lang binden und deswegen müssen wir irgendwie auch Perspektiven bieten, wie man sich in diesem Dienst weiterentwickeln kann, weil das ist, dass man 30 Jahre lang die gleiche Beschäftigung macht, das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß.
Gefühl, der Herr Röcker hat angekündigt, dass so eine Aktuelle Stunde so werblich machen wollen, die AfD ja jetzt plötzlich ablehnt. Könnten Sie vielleicht sagen, wie sich die CDU dazu positioniert und wie das Thema in der Promberg-Koalition behandelt wird, wo wahrscheinlich eine einheitliche Position schwierig da reinnimmt?
Also ich finde es erstmal unsäglich, wie Herr Höcke sich insbesondere zur Wehrpflicht hier hinstellt, so auf die Art, man würde die Kinder in den Krieg schicken. Das entspricht ja überhaupt nicht der Tatsache, sondern was jetzt versucht wird, ist ja, dass man wieder zu dem zurückkommt, was es schon mal gab, nämlich dass man Musterung macht und dann auch dazu kommt, dass die Bundeswehr den Nachwuchs bekommt, den sie braucht. Ich persönlich würde das sogar noch erweitert sehen. Ich würde es erweitert sehen als allgemeine Dienstpflicht, zu der im Übrigen wie in Dänemark auch Frauen und Männer gleichermaßen Teil sein sollten und wo man seinen Dienst leistet, entweder bei der Bundeswehr oder eben woanders. Und ich finde, diese freie Wahl, die muss weiter bestehen. Aber ich denke, dass es jedem, sowohl Frauen als auch Männern, gut zu Gesicht steht, eine bestimmte Zeit ihres Lebens in den Dienst zu stellen für eine bestimmte Sache. Ich habe das damals auch noch erlebt. Ich habe Zivildienst gemacht und habe da in Dinge reingeschaut, wo ich mich selbst nie dafür entschieden hätte, damals beim Studentenwerk, und habe das im Nachgang für bereichernd erlebt, auch wenn ich mich selbst wahrscheinlich nicht dazu entschieden hätte, wenn ich nicht gemusst hätte. Von daher finde ich, ist es was, was man angehen sollte und kann deswegen auch das, was die AfD dort dagegen hält, nicht nachvollziehen.
Ich habe auf meine beiden Fragen nicht geantwortet. Wie positioniert sich die CDU?
Ich habe doch gesagt, wie wir uns positionieren.
Wie gehen Sie damit um, dass
das BSW das? Das ist meine persönliche Meinung.
Wie, naja, aber dass wir die Wehrpflicht gut finden, das ist ja eine Position, die ist hinlänglich bekannt. Ja, also
Und wie gehen Sie damit um, dass das BSW die vielleicht eher nicht so dufte findet?
Naja, ich meine, wir haben in unserem Koalitionsvertrag uns ja klar dazu bekannt, dass wir Themen, die für Thüringen sind, gemeinsam besprechen, aber dass wir darüber hinaus natürlich auch in Unterschiedlichkeit vereint sind und dass wir diese Unterschiedlichkeit auch in aktuellen Stunden zum Ausdruck bringen, das gehört dazu und ich finde, dass man sich diesen Raum auch geben muss, wenn man unterschiedliche Positionierungen hat und es ist wichtig, dass man das von vornherein klar feststellt, weil dann kann auch keiner auch in Zeitungsüberschriften hereininterpretieren, dass es Streit in der Koalition gäbe, was ja Zeitungen vielleicht gern mal machen oder
Medien. Sie haben noch nie Streit gegeben, Herr Brombeer.
In diesen Fragen gibt es keinen Streit, weil wir ja wissen, dass wir in Unterschiedlichkeit vereint sind.
Aber müssen Sie nicht in der aktuellen Stunde auch ein bisschen vorsichtig sein gegenüber dem BSW? Also wenn Sie irgendwie sich weit raushängen Richtung Wehrpflicht oder ähnliches, dass dann wieder Sperrfeuer aus Berlin kommt und dass das ja tendenziell auch Ihre Koalition gefährden könnte? Weil sitzen ja auch einige Berlin-Hörige in der Fraktion bei der BSW.
Ja, aber wir haben in Thüringen ja jetzt, wir können uns ernst nehmen, aber wir haben ja im Endeffekt nicht darüber zu entscheiden. Ja, und eine Aktuelle Stunde ist ein Ausdruck unserer politischen Meinung. Und da sollte jeder seine politische Meinung zum Ausdruck bringen. Aber das wird uns ja in unserem Regierungs- und Zusammenarbeitshandeln in Thüringen jetzt nicht tiefer beeindrucken, muss man ja auch so sagen. Ja.
Ich habe noch eine ganz banale Frage. Will ich noch was zur Wehrpflicht? Nein. 16. Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes. Gesetzentwurf von CDU, BSW und SPD. Was steht denn da
drin? Dort geht es darum, dass wir ja schon seit längerem die Diskussion darüber haben, diese Stasi-Überprüfungskommission im Landtag zu besetzen. Und der Streit darum, wer dort drin sitzt, ist ja so ein Stück entbrannt. Und insbesondere geht es ja zum Beispiel um den SED-Beauftragten. Unrechtsbeauftragten Herrn Wurschi und wir finden, dass Herr Wurschi qua Gesetz diesem Gremium angehören sollte, weil es ja völlig nahe liegt, dass derjenige, der sich auch hauptamtlich mit dem Thema beschäftigt, in einer solchen Überprüfungskommission sein soll. Und das würden wir dann auch per Gesetz festschreiben, dass er praktisch dort drin ist.
Wurschi. Immer der Wurschi.
Nee, nicht für immer der Wurschi. Logischerweise der Beauftragte ist, ja.
Okay, der soll Teil des Gremiums zu
irgendeinem Punkt werden. Okay.
Weitere Fragen von euch? Ich habe schon eine zum Schluss. Ich würde vergessen, haben Sie Vertrauen in die Entscheidungen des Thüringer Verfassungsgerichtshofs und in die Unabhängigkeit der Justiz?
Also ich habe da hohes Vertrauen und ich finde, dass es ja entzaubernd ist, wenn man überlegt, wie die AfD, und das hat sie ja bei der konstituierenden Sitzung schon genauso gemacht, versucht, nachdem sie eben die Regierung diskreditiert hat, das Parlament diskreditiert, jetzt auch die Justiz zu diskreditieren, mit Blick darauf, dass man eben das Vertrauen in den Staat erodieren lassen möchte. Und das ist ja das Ziel, was die AfD verfolgt, das Vertrauen in den Staat erodieren zu lassen und Menschen bösgläubig zu machen. Und wenn man sich anschaut, wo die Menschen in Thüringen das höchste Vertrauen haben, dann ist es immer noch Polizei und Justiz. Und deswegen ist es völlig gefährlich, was man hier macht, dass man diese Institutionen untergraben will. Aber das wundert mich nicht, denn das ist ja das Geschäftsmodell, was die AfD verfolgt.
Okay. Herr Bühl, vielen Dank für die Zeit.
Gerne.
Dann sehen wir uns ja im